Hallo und herzlich willkommen zum neuen Connection.de Podcast. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer den Nils.
Hallo.
Ich bin der Florian und ja, wir sprechen heute wieder ein bisschen über die Huskies bzw. über das Kasseler Eishockey. Unser Aufbau ist eigentlich wie immer, wir fangen mal an mit dem Spiel vom Freitag. Dort hat man Freiburg zu Hause 6:1 geschlagen und war eigentlich überraschend, weil das erste Drittel war wirklich unterirdisch. Also ich fand es schlecht und langweilig. Und im zweiten Drittel ging es dann auf einmal ab und man hat 5 Tore erzielt. Dann im letzten Drittel, also Freiburg war eigentlich irgendwie nie wirklich präsent. Und wir haben es natürlich vorhergesagt, Nils, der Gegentreffer.
Der Shorthander, ja. Das war irgendwie klar.
Ja, hätte Rico mal den Podcast gehört vorher.
Ja, das würde ich ihm auch empfehlen. Also wir sprechen ja das Wichtigste an und ich denke, danach kann man sich wunderbar darauf vorbereiten, weil normalerweise tritt nichts ein von dem, was wir prophezeien.
Diesmal hatten wir verdammt recht. Nämlich Freiburg mit dem dritten Shorthander das einzige Tor getroffen. Und vielleicht hat er uns ja auch zugehört, weil Pante stand im Tor, zu Hause, wie wir es uns eigentlich gewünscht haben. Und ja, auf der anderen Seite stand Wölfel im Tor bei Freiburg, nachdem wir sagten, Hanuljak spielt alles. Aber Wölfel war natürlich bedingt dadurch, dass Schwenning schon das Donnerstagsspiel hatte und er dann quasi den Freitag frei war für die Wölfe. Wölfel bei den Wölfen, ja. Okay.
Ja, das haben wir nicht auf dem Schirm, weil DEL verfolgen wir ja auch nur so am Rande.
Genau.
So als Geständnis mal.
Und vor allen Dingen Schwenning verfolgen wir nur am Rande.
Ja, das kommt noch dazu.
Ja, ich fand, also ich habe oft gelesen, dass Wisniewski der beste Mann war. Natürlich war es, seine Ausstrahlung war da, aber ich fand, und das muss man ihm auch zugestehen, nach 2 Tagen Reisestress und 2-mal Training, er war noch ein bisschen unspritzig. Natürlich irgendwie mit dem Kopf auf jeden Fall da, hat man dann auch gesehen vor dem Gegentor. Da war nämlich Meilleur nicht so weit wie er. Da spielt er den Querpass in der blauen Linie, Meilleur pennt und Freiburg nimmt Fahrt auf und macht die Bude zum 1:5, glaube ich. Ja, und wen ich saustark fand, war McGrath.
Sagen ja auch die Statistiken.
Ein Tor, 3 Assists, 4 Punkte Spiel. Sein stärkstes Punktespiel bisher. Und also ich fand auch, er war sehr präsent. Allein dieser Pass auf Pim zum 3:0 war ein Monsterpass.
Ja, sehr aufmerksam auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Also ich glaube auch, man hat sich mittlerweile gefunden. Also das war, so ein Pass spielst du nicht, wenn du nicht weißt, wo Pim hinläuft quasi.
Ja.
Und das hat man schon gemerkt, dass die zwei jetzt irgendeinen Draht zueinander gefunden haben. Und ich fand aber auch Pim, also Pim saustark. Was mir bei Pim momentan extrem auffällt, ist sein Schuss, der unglaublich akkurat ist. Also der schlägt ja wirklich immer so, ich sag mal, da ist nicht viel Platz zwischen Puck und Pfosten noch. Das sind wirklich richtig schöne Schüsse. Also das, was wir vielleicht die letzten Jahre mal gesagt haben, er muss mehr schießen, weil er kann das eigentlich, das setzt er momentan halt enorm um.
Ja, finde ich auch. Also Freitag souverän zu Hause gewonnen und ja, hatten wir ja eigentlich auch so erwartet. Ich hatte 2:0 gewettet, du hattest ein 6:2 gewettet, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
Ja, zu dem Spiel kann man nicht viel sagen. Ich fand, Freiburg war vielleicht so der schlechteste Gast bislang.
Würde ich auch sagen.
Die waren nicht wirklich da und auch Wölfel im Tor hat nie Sicherheit ausgestrahlt. Dem hat man ein bisschen angemerkt, dass ihm die Spielpraxis fehlt und ja. Also ich denke, Freiburg wirklich kein guter Auftritt. Insofern, ich glaube nämlich sonst mit dem ersten Drittel gegen eine gute Mannschaft hätte man da schon haushoch zurückgelegen.
Das kann gut passieren, ja.
Also Glück gehabt an dem Tag, sicherlich.
Naja, im ersten Drittel, ja.
Ja, aber wenn du so schlecht startest, also so ein erstes Drittel muss man nicht nochmal spielen, glaube ich. Also gerade zu Hause, wo man ja eigentlich in den ersten 10 Minuten versucht, den Gegner zu überrennen, das fand ja gar nicht statt so richtig.
Wobei ich dieses Jahr würde mich mal interessieren, wie die Huskies halt andersrum kontern. Also bisher hat man ja meistens irgendwie entweder vorgelegt oder halt dann so 0-0. Mich würde interessieren, wie die Huskies kämpfen, wenn es mal so zwei schnelle Gegentore im ersten Drittel gibt. Mal gucken.
Bin ich ganz ehrlich, muss ich dies ja nicht unbedingt sehen. Ich so, fürs Herz ist doch eigentlich viel angenehmer, wenn sie vorlegen,
Für
finde ich.
die Stimmung ist das nicht schlecht, glaube ich. Weil so eine Aufholjagd.
Ja, dann am besten noch durch Schiedsrichterfehlentscheidungen, sodass auch wirklich jeder Fan da ist.
Es gibt keine Schiedsrichterfehlentscheidung.
Ah, Entschuldigung.
Da kommen wir später zu. Ja, wir können auch jetzt zukommen. Also ich denke, wir haben über Freiburg alles gesagt. 6-1, Deckel drauf,
Ja.
fertig. Kommen wir zum Spiel gegen Grimmitschau, was man 4-3 nach Penaltyschießen gewonnen hat. Und ja, Pante steht schon wieder im Tor, Nils. Hat er jetzt Keller die Nummer 1 abgelaufen oder nicht?
Ich frage mich, ob man vielleicht wieder im Rhythmus sagt, dass man immer jedem das Wochenende gibt mit beiden Spielen. Ob das vielleicht sinnvoller ist, als jedes Spiel zu wechseln. Also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was der Plan ist. Vielleicht war auch eine Erkältung bei Keller oder so dran schuld. Aber gibt natürlich auch Goalies, die sagen, oh, gib mir lieber beide Spiele und dann setze ich mal eine Woche komplett aus oder so. Kann ja auch der Plan sein. Vielleicht auch das Pante dann ab und an, wenn er an einem Wochenende gar nicht eingeplant ist, dass er dann ab und an dann doch mal in Hannover auftaucht. Keine Ahnung. Also hat sich mir bisher noch nicht erschlossen, wie der Plan ist bei den Goalies. Aber ich freue mich natürlich jedes Mal, wenn Pant im Tor ist und er bringt ja auch Leistung. Also das war gegen Freiburg völlig ohne Problem und das war gegen Krimmitschau auch. Ich würde ihm kein Tor anlasten. Im Gegenteil, er hat eigentlich sehr, sehr gut gehalten. Er war im Penalty-Schießen da. Also Pant ins Tor stellen, das ist eine ziemlich sichere Sache für uns.
Ist ja dann quasi schon das dritte Spiel in Folge, was er macht. Also mal gucken, wie oft wir Pante jetzt noch sehen. Am kommenden Wochenende kommen wir später zu. Ja, dann Adi mit zwei Toren. Da hat es auch endlich gezündet.
Ja, Adriano musste einiges tun. Wir wissen ja jetzt, woran es lag. Er hat ja Pim mal kurz seinen Schläger in die Hand gedrückt. Das war ein unglaublich toller Trick, der mich schwer beeindruckt hat. Und auch der ganze Zeitungsartikel der lokalen Presse hat mich unglaublich beeindruckt, muss ich sagen. Jedenfalls hat es mich sehr gefreut, dass Cacciola wirklich auch schöne Tore gemacht hat. Also die haben auch gepasst. Das war schon so ein bisschen wie Pim von den Schüssen her. Das war eigentlich eiskalt und ich hoffe, wir sehen von diesen Schüssen jetzt mehr. Also ich hoffe, das Selbstvertrauen ist jetzt da. Nicht zu viel Selbstvertrauen, weil dann fängt er wieder an, den Puck nicht abzugeben. Aber ich hoffe, dass er jetzt auch mit mehr Selbstvertrauen schießt. Und weil letzten Endes, wir brauchen Cacciola und seine Punkte. Dringend.
Wir brauchen jeden Punkt, ja.
Ja, aber du weißt ja, wie es ist. Also Cacciola ist de facto immer irgendwie zweite Reihe oder so. Und wir können uns nicht darauf verlassen, dass immer eine Reihe pro Spiel quasi die Punkte macht. Wir müssen das auf mehr Spieler verteilen und unberechenbarer sein, gerade wenn jetzt so Brocken wie Frankfurt anstehen oder so, wo dann wahrscheinlich bei Frankfurt auch drei Reihen immer Power machen. Und insofern ist Cacciola enorm wichtig, dass er regelmäßig punktet.
Auf jeden Fall. So, dann haben wir noch den Videobeweis zum 2:1. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir das so oft angeschaut. Ich habe mir Screenshots gemacht. Ich weiß es nicht. Also ich mag nicht urteilen. Die Sache ist die, ich würde gerne wissen, was die Entscheidung auf dem Eis war. Ich habe keine gesehen in der Zusammenfassung.
Die war kein Tor, weil sonst hätte er abgepfiffen.
Ja, wenn die Entscheidung kein Tor ist, dann war das für mich kein Beleg, das Tor zu geben.
Naja, also man sieht von der Übertorkamera, wie der Puck irgendwie hinter der Linie zu sein scheint. Aber das kennen wir ja von dem legendären Steinecke-Ding damals. Das sah auch optisch so aus, ist aber physikalisch unmöglich. Und ich habe immer ein Problem damit, dass wir die Übertorkamera nicht über dem Tor haben. Denn für mich gehört sie genau auf eine Linie mit der Latte. Und quasi sobald ich den Puck dahinter dann komplett sehe, weiß ich, es ist ein Tor. Und zusätzlich würde ich persönlich noch bevorzugen, wenn man aber, was man ja jetzt mit diesem schräg versetzten eigentlich haben will, dass man halt sieht, was passiert noch, wenn der Torwart drauf liegt und so weiter, dass man eine Hintertorkamera auch noch zwingend einführt quasi für alle. So dass man von hinten nochmal eine schräge Sicht hat und den Puck beobachten kann. Weil ich finde, die Übertorkamera mit diesem leicht verstellten Winkel und so, das trügt oft.
Ja, die einzige Möglichkeit, die ich hier noch gesehen habe, war Knackstedts Schläger.
Das ist von dem Schlägerabprall. Das wäre auch die einzige
Dass
Erklärung, die ich habe, genau.
er quasi, das ist auch dieselbe Höhe, dass er irgendwie den Schläger da quasi dem Netz Spannung gibt mit seinem Schläger, dass das wieder rausspringt. Also so auf diesem einen, dieser eine Moment, wo wirklich auch Schläger am Puck ist, da sieht es schon aus, als könnte er drin sein, aber naja.
Aber das meine ich halt, das ist momentan bei vielen Entscheidungen ist es so ein könnte und eventuell und vielleicht. Und ich denke, im Eishockey, wo wir den Videobeweis eigentlich auch gewohnt sind, man muss ihn halt ein bisschen verbessern, finde ich.
Ja, da ist noch
da
Potenzial.
muss man sich Gedanken machen, was man noch einführen kann. Zumal ja mittlerweile alle Stadien, Spray-TV, sind sowieso mit Kameratechnik mittlerweile übersät. Ich denke, da muss man noch andere Möglichkeiten finden, dass man vielleicht auch noch zusätzliche Kameras, um mehrere Blickwinkel zu haben oder so. Darauf muss es für mich im Profi-Eishockey hinauslaufen. Um dann klar zu machen. Also vielleicht war er drin, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, das Tor wurde gegeben. Ist auch letztendlich ist es egal, aber ich finde trotzdem, man muss beim Videobeweis noch einiges tun.
Passt aber insgesamt zum Spiel von Krimitschau. Also Krimitschau hat glücklich agiert eigentlich. Kassel über 60 Minuten die bessere Mannschaft gewesen. Hat sich nicht belohnt mit 3 Punkten. Aber man konnte ja am Ende 2 Punkte mitnehmen. Ja, im Penaltyschießen gab es dann eigentlich auch noch 2 Szenen, die wir ansprechen wollen. Also gut, dass dieses Jahr im Viermannsystem gepfiffen wird. Denn sonst hätte Ulpi einen Penalty im Nachschuss gegeben. Also unfassbar, als ich das gesehen habe.
Ja, ich glaube, Pante war auch leicht erregt, kann man sagen.
Also
er sprang da herum wie so ein Rumpelstilzchen. Das war schon sehr, sehr witzig.
Und gerade Pante, ne? Also der eigentlich immer ruhig ist und.
Ja. Aber das war schon, also ja, es ist schon ganz gut, dass es mittlerweile dass Ulpi immer noch einen Schiedsrichter hat, der ihn korrigieren kann.
Den Aufpasser.
Ja, keine Ahnung, was da. Also ich weiß auch nicht, dass. Das darf nicht passieren, sowas. Und auch, ja, aber da muss ein Linesman auch gleich hin. Aber gut, sie haben es mir anscheinend auch wirklich erklärt, weil man hat ja nicht mal nachgeguckt im Videobeweis, sondern man hat sofort entschieden, kein Tor dann.
Ja.
Also den anderen war das wohl dann deutlicher klar als Ulfi.
Zum Glück.
Ja.
Und dann haben wir noch Wisniewski mit dem Game-Winning-Goal. Schöner Penalty.
Abgezockt, ja.
Und ja, da war er vielleicht Sonntag dann Mann des Tages.
Wäre für mich auch Cacciola gewesen, aber gut. Darüber kann man immer streiten, denke ich. Ist ja immer gut, wenn mehrere Leistungen zeigen. Ne?
Richtig. Immer besser, wenn sich das auf mehrere Schultern verteilt.
Ja.
Gut. Hast du noch was zu sagen zu Krimitschau?
Nö, eigentlich nicht.
Sehr gut.
War eigentlich ein ganz gutes Spiel so.
Denke ich
das
auch.
Muss man auch mal sagen. Man hat viel kritisiert, oh, die Spiele sind nicht so toll momentan. Ich glaube, das in Krimitschau, das war schon ein sehr, sehr anständiges Zweitligaspiel.
Ja.
Mit übrigens wieder, ich liebe die Sprayed-Kommentatoren von Krimitschau.
Auf jeden Fall.
Ich muss es erwähnen.
Okay, dann kommen wir doch zum kommenden Wochenende, zum Löwenwochenende. Und zwar geht es am Freitag auswärts um 19.30 Uhr gegen die Frankfurter Löwen. Die sind derzeit Tabellenzweiter, haben 10 Spiele absolviert, 5 Siege, 4 Overtime-Siege und 1 Overtime-Niederlage. Noch keine Niederlage in regulärer Spielzeit. Regulär, jetzt fange ich auch schon an wie die Krimitschauer.
Ja.
50-26 Tore, also die Tormaschine der Liga kommt, nein, spielt ja zu Hause, die empfängt die Huskies. Und ja, für dieses Spiel hat man natürlich extra die Stadionkapazität wieder auf 6.770 Zuschauer geschraubt. Ja, da gibt es irgendwie Probleme mit der Zulassung. Ne? Da sind ein paar Teile gesperrt und jetzt sind wieder...
Ich glaube, die haben knapp 700 Plätze oder so verloren gehabt zwischendurch. Ne? Von 6.9 auf 6.2 oder sowas.
Weißt du den Grund?
Nee, hat mich nicht sonderlich interessiert, muss ich gestehen.
Ich weiß auch nicht, aber... Auf jeden Fall jetzt wieder hochgeschraubt auf 6.770 Plätze, extra für das Derby. Ja, komm mal, eigentlich, wir rasen heute so durch, Nils. Wir können eigentlich schon mal zu den Top 3 Facts kommen. Fang doch mal an.
Soll ich anfangen? Ja, also Top 3 Fact Nummer 1 ist Florian Proske, der 6 Siege bislang hat. Gut, es ist auch schwierig, in Frankfurt zu verlieren. Also im Frankfurter Trikot. Gegentorschnitt von 1,89 und eine Fangquote von 93,12. Das ist sehr, sehr überragend, was er da momentan liefert. Muss ich gestehen, habe ich so auch nicht erwartet. Aber ich denke, so Für Frankfurt, also sie werden hoffen, dass sich die Verletztenseuche in Mannheim nicht auf die Goalies auswirkt, weil wenn Proske abgezogen wird, wäre das sehr, sehr schlecht für Frankfurt, glaube ich. Er ist wirklich, wirklich überragend momentan.
Aber ist er nicht im letzten Spiel auch früher raus? Und ist dann gegen Kaufbeuren, müsste das gewesen sein. Und dann ist doch der nicht namentlich bekannte DNL2-Goalie ins Tor gekommen.
Ja, das war jetzt schon schräg. Das ist dir bei Twitter ja auch sofort aufgefallen, dass anscheinend der Social Media Mensch der Löwen Frankfurt nicht weiß, wie der Ersatztorwart von Frankfurt heißt. Das fand ich schon beeindruckend. Ja, also Jascha Strobel wurde eingewechselt. Ich erinnere mich daran. Ich weiß allerdings nicht, warum.
Ich meine, Proske wurde umgefahren. Sind wir mal gespannt, ob er Freitag spielt. Ich denke
Also ich
aber
habe nichts
schon.
Gegenteiliges gehört. Es hieß nur, dass Jäger noch ausfällt. Ansonsten waren einige angeschlagen, aber es dürften eigentlich alle dabei sein. Wer auch wieder dabei sein müsste, ist eigentlich Weizmann, weil in Köln hat ja gerade einen Goalie verpflichtet.
Richtig.
Das dürfte sich dann auch auf Frankfurt wieder auswirken.
Ja. Okay, Top 2 Fact. Und zwar haben die Löwen das beste Powerplay der Liga. Aus 44 Situationen hat man 12 Tore gemacht. Das entspricht 27,3%. Und das ist schon mega stark. Aber weißt du, wer auf Platz 2 ist?
Ja, ich weiß, wer auf Platz 2 ist.
Ja.
Völlig unverdient allerdings.
Nein, nicht unverdient. Alles
Doch,
erspielt.
doch. Nein, ich sag auch gleich warum, aber gut. Ja, also auf Platz 2 sind die Huskies mit 24,4%, 11 aus 45. Allerdings, wenn ich mich zurückerinnere so an die Tore, ich habe nämlich mal geguckt, so oh, gab es Powerplay-Tore, Highlights nochmal angeguckt. Ich würde sagen, bestimmt die Hälfte dieser Tore war nicht aus dem Powerplay heraus direkt, also aus irgendeiner Box, die man aufgebaut hat oder so, sondern war, weil irgendwelche Strafzeiten abliefen, man gerade zufällig mal einen mehr hatte oder irgendwas gerade passiert ist. Jedenfalls waren das alles so Tore, die man eigentlich im regulären Spielfluss erzielt hat.
Nicht alle, aber ein Teil davon, das
Ja,
stimmt.
so grob die Hälfte, würde ich sagen.
Ja.
Also, ich sag mal so, aus diesem klassischen Powerplay heraus wäre die Quote schlechter, aber klar, letzten Endes Tor ist Tor. Wie ist uns ja dann im Endeffekt auch egal. Aber ich finde, es verfälscht die Powerplay-Quote momentan dann doch noch ein bisschen, weil das reine Powerplay, wenn man langsam versucht, den Gegner auszuspielen, das ist nicht so wirklich gut.
Gut, jetzt wissen wir nicht, wie die Löwen die erzielt haben, aber ich denke mal, da können sich die Huskies warm anziehen. Und versuchen halt Strafzeiten zu vermeiden.
Ja, was schwierig wird, weil ja Ulti wieder pfeift.
Das stimmt.
Aber ja, im Endeffekt muss man, denke ich, einfach wieder versuchen. Wenn man schon einen Foul macht, dann sieh zu, dass der Gegner mitgeht.
Ja.
Noch ein paar Worte sagen oder so, dann damit er nochmal ausrastet und prügelt oder so.
Die Sache ist ja auch die, kann man wirklich cool bleiben, wenn wir uns jetzt den dritten Top-Fact anschauen?
Der dritte Top-Fact, dass Frankfurt das unfairste Team der Liga ist mit 19,7 Strafminuten pro Spiel.
Ja, und ganz interessant ist, die haben schon, also die Strafminuten setzen sich ja immer aus auch Zehnern und Fünfern und Zwanzigern zusammen, aber die haben schon 71 2-Minuten Strafen, also mit Abstand die meisten, der Schnitt liegt irgendwo bei 48.
Du hast dir vermutlich nicht angeschaut, was für Strafen das waren, oder?
Nee, das habe ich mir nicht angeschaut im
Also mich hätte
Detail.
mal interessiert, ob das die Faulheitsstrafen waren, also das klassische Haken, Halten, Beinstellen oder so. Also dieses, ich gehe den nächsten Schritt nicht, ich hau meinen Gegner einfach irgendwie unfair um. Hätte mich schon mal interessiert, oder ob sie halt wirklich auch viel, viel übertriebene Härte oder so dabei haben.
Das
Aber ich meine, gut, ein Team mit doppeltem Breitkreuz, da erwartest du jetzt nicht, dass das fairste Team der Liga kommt, ne?
Ich habe es mir nicht im Detail angeschaut, aber ich fand trotzdem die Zahl einfach beachtlich, weil der Zweitplatzierte müsste Bietigheim sein mit 59. Also da liegen schon mal 12 dazwischen.
Ja, das ist schon dort und biete ich ja mal ein Spiel mehr, ne?
Ja, genau. Das ist schon eine Hausnummer. Mit den zwei, also man hätte ja sagen können, na gut, die haben 2 Fünfer plus Spieldauer gekriegt. Eine ist dabei. Aber trotzdem.
Ja, es ist schon beachtlich, aber man muss halt auch ein bisschen gucken, wer natürlich rausgeht. Mike Carth ist ja auch immer so ein Kandidat, der immer gerne mal das Spiel verlässt.
Das stimmt.
Aber sie haben einige, also Stretch, Breitkreuz hatten wir ja schon erwähnt und so und Dalton York. Und ja, es wird sicherlich auch rein körperlich ein sehr, sehr anstrengendes Spiel werden.
York hat sich doch geboxt, glaube ich, mit Julian Eirich oder so von Freiburg. War da nicht
Habe ich nicht
irgendwas?
gesehen, keine Ahnung.
Irgendwas war da. Wenn Martin uns zuhört, der kann uns ja nochmal sagen, ob das stimmt oder
Ja,
nicht.
der wird wahrscheinlich Statistik führen und schon Videos von jeder einzelnen Keilerei in Frankfurt haben.
Jawohl. Kommen wir noch zu den Schiedsrichtern. Wir haben wieder das
Na.
Vergnügen mit Ulpi Sikorski und Bastian Haupt.
Ja, Ulpi sind wir momentan 12 zu 1 in der Statistik, sprich 12 Siege, 12 zu 10, 12 Siege, 10 Niederlagen. Diese Saison hat er uns ja nur einmal bislang gepfiffen. Das war ja jetzt gerade jüngst in Crimmitschau. Sprich, die Tendenz ist diese Saison positiv, aber gut, das weiß man bei Ulpi nie. Wir hatten ja gesagt, man weiß vorher nie, wen es trifft, gegen wen er schlecht pfeift. Das kann beide Teams betreffen oder auch ja, gar keinen. Das kommt selten vor. Aber mal gucken. Also bei Ulpi kann man nicht sagen. Ulpi ist Ulpi. Ja, der zweite im Bunde, Bastian Haupt. Da sind wir momentan 3 zu 3. 3 Siege, 3 Niederlagen. Was ganz positiv ist, dass wir diese Saison ihn schon zweimal hatten und haben beide Spiele gewonnen.
Sehr gut.
Also, das stimmt optimistisch.
Es gab übrigens sehr viel Mitleid, aber ich glaube, es gibt immer Mitleid aus Mannheim, wenn man den Namen Ulpi Sikorski erwähnt.
Ja, es gibt so Schiedsrichter, die lösen das aus.
Ja, mal
Vielleicht
gucken mal.
auch manchmal verdient, ich weiß es nicht. Es gibt auch, ich kenne auch Fans, die sagen, er ist doch schon viel besser geworden, er gehört zu den besseren Schiedsrichtern in der Liga, die anderen sind doch noch schlimmer.
Fans, hast du gesagt?
Fans in der Liga, ja, die das so sehen, ja.
Okay.
Ich habe das neulich zum Beispiel aus Kaufbeuren, habe ich sowas vernommen und dachte mir so, ja, gut, vielleicht pfeift er da nicht so oft.
Ja.
Sei es so.
Also ich habe Kaufbeurer in Kassel getroffen. Die haben vom Spiel nicht mehr so viel mitbekommen. Vielleicht liegt es einfach daran.
Ja, ich würde noch was sagen zum ewigen Duell gegen Frankfurt. Ich habe mich ja wieder bemüht, die Huskies Wiki leer zu saugen. Und die Statistik umfasst quasi alles von Eintracht Frankfurt damals über den Frankfurter ESC bis zu den Lions und bei uns natürlich sowieso auch alle Vereine. Und das wird dann jetzt schon das 113. Aufeinandertreffen in der Hauptrunde. Und die Bilanz ist bislang 43 Siege bei 62 Niederlagen. Also da müssen wir noch ein bisschen aufholen.
Da waren auch die
Und
12 Jahre dabei, ne?
sieben Unentschieden. Ja, wir haben halt gut, aber wir haben ja zu Hause meistens gewonnen. Und in den Playoffs in den 90ern haben wir sie grundsätzlich immer besiegt. Das hat viel Spaß gemacht damals.
Wir hatten immer gegen Frankfurt in den Playoffs gewonnen. Und das haben wir auch im Podcast gesagt letztes Mal, vor
Ja,
der
das
letzten
war,
Runde.
da ging leider eine Serie zu Ende. Also aktuell zum Beispiel mit den Playoffs und wir hatten auch das letzte Hauptrundenspiel. Also wir haben jetzt fünf Niederlagen in Folge gegen Frankfurt. Das ist auch so eine Serie, die gerne beendet werden kann jetzt. Ja, also die DL2-Bilanz ist vielleicht noch ganz interessant, weil die ist total ausgeglichen. Also 10 zu 10. Und wenn man natürlich die Playoffs wegnimmt, das weiß man, landen wir bei 6 zu 6 in der Hauptrunde. Also sprich, super ausgeglichen in der DEL2. Aber so den Eindruck hatten wir ja eh immer. Das waren alles fast immer offene Spiele. Playoffs lassen wir mal raus, weil die waren sehr einseitig in beide Richtungen. Ne?
Das stimmt.
Aber jetzt so in den Hauptrundenspielen waren das doch eigentlich immer ziemlich, ziemlich enge Dinger.
Ja, siehst du, Freitag auch ein enges Ding.
Kommen wir also zu den Tipps, ja. Nee, ich sehe kein enges Ding, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ohne Manu ist so ein Derby. Nee. Also vom Gefühl her würde ich sagen, so ein 6-2 für Frankfurt.
Wow. Wir tippen ja immer sehr optimistisch.
Ja, aber Frankfurt ist für mich auch, ich muss dazu sagen, für mich ist Frankfurt halt auch der Top-Favorit in der Liga. Also sie sind für mich deutlich besser als der Rest der Liga. Vom Papier und sie bringen es eigentlich auch aufs Eis. Und ich denke, da ist nicht viel zu holen in Frankfurt. Zu Hause würde ich, glaube ich, anders tippen.
Okay, 6-2 sagst du. Ich sage auch, dass die Huskies verlieren werden, aber es wird deutlich knapper. Es wird ein 4 zu 3.
Regulär.
Regulär.
Gut.
Was denkst du, ist ausverkauft? Also jetzt einfach nur so, das sieht ja eh nicht.
Oh, ich glaube, die. Ich glaube, der Vorverkauf war jetzt nicht übel, was man so gehört hat. Gibt natürlich noch Tickets. Ich denke aber schon, dass es ausverkauft ist. Ja, doch.
Also ich kenne
Ich
auch
glaube
viele,
also.
jetzt,
Ja.
ja, ich kenne auch ein paar Mannheimer, die halt hochfahren, weil Mannheim auswärts spielt.
Weil sie schon immer mal Frankfurt sehen wollten.
Nein, ich weiß gar nicht. Vielleicht gehen ja. Natürlich. Die haben ja auch nicht dieses Vorbereitungsspiel gehabt zusammen.
Ja.
Ja.
Nein, also ich denke, so aus Frankfurter Sicht muss ich mich ehrlich fragen, so gut wie momentan hat man Frankfurt eigentlich selten gesehen. So überzeugend, so dominant, gibt für mich eigentlich keinen Grund, warum ich als Eishockey-Fan da unten nicht hingehen sollte. Ich denke, aus Kassel fahren die üblichen Verdächtigen mit. Klar, wenn noch ein paar Neugierige aus Mannheim kommen oder so. Also für mich gibt es keinen Grund, warum es nicht ausverkauft sein kann. Ja.
Okay, war jetzt einfach nochmal. Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Die nächsten Löwen. Es handelt sich um den Aufsteiger Bad Tölz. Und zwar spielt man Sonntag zu Hause, 18 Uhr. Ich hatte mich gewundert, warum 18 Uhr. Aber es scheint irgendwie zu stimmen.
Scheint Tölz aber auch immer zu machen, oder?
Aber wir spielen ja zu Hause.
Ja, aber irgendwie bei Tölz ist mir neulich schon mal aufgefallen. Irgendwas stimmt bei deren Anfangszeiten immer nicht. Ich weiß es nicht. Bringen die wen mit? Nee, kann eigentlich auch nicht sein, oder?
Keine Ahnung.
Na.
Auf jeden Fall sind die Tölzer Tabellenzwölfter, auch erst seit diesem Wochenende. 10 Spiele, 2 Siege, ein Sieg nach Overtime, 7 Niederlagen, 34 zu 44 Tore. Ja. Und genau. Wir wollen ja eigentlich nicht zu viel verraten, weil wir haben. Es war wirklich schwierig, Top 3 zu finden. Tölz als Aufsteiger. Wir können ja mal eine Sache vorziehen, weshalb es auch schwierig war, Top 3 zu finden. Wie viele Spiele haben wir gegen Tölz gemacht?
Ah, du meinst, ich soll die Historie nach vorne
Ja,
ziehen?
genau.
Ja, kann ich gerne tun, weil ich guckte so nach der Historie und dachte mir so, oh, also ich wusste, dass wir wenig Spiele gegen Bad Tölz bislang hatten, weil ich habe sie einfach wenig gesehen. Und dann fiel mir auf, oh, ich habe sie noch gar nicht gesehen. Also vielleicht war ich bei den Spielen auch da, aber verzeiht mir, wenn ich mich nicht daran erinnere, was ich als Vierjähriger gemacht habe. 85, 86 haben wir 2 Spiele gegen Bad Tölz gehabt und das war alles.
Da war ich noch nicht geboren.
Ja, also ich war bestimmt schon bei dem einen oder anderen Spiel in der Saison auch in der Eishalle, aber ich erinnere mich nicht, also beim besten Willen nicht mehr dran. Also ich bin Jahrgang 82 und ja, also 2 Spiele, 2 Siege, 18 zu 5 Tore, ich sag mal 100% spricht alles für uns. Wenn man so mal so als Beispiel, wann das war, 6 der 18 Tore wurden durch Dave O'Brien erzielt. Der legendäre Dave O'Brien, der mit mir sicherlich gemeinsam hatte, dass er von den Schiedsrichtern in Deutschland genauso viel hielt wie ich. Ich glaube, es gibt keinen Schiedsrichter in Deutschland, der ihn gerne gepfiffen hat. Und ja, war auf jeden Fall ein Spieler, an den ich mich noch so in Ausschnitten erinnern kann und der sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass ich auch heute noch leidenschaftlich Eishockey schaue. Ja, aber das war auch schon alles. Also, wie gesagt, 2 Spiele damals noch als ESG. Und mal schauen, wie das dann in der quasi Neuzeit läuft. Aber ich hatte auch geguckt. Also zum Beispiel, warum wir auch keine Spiele gegen Tölz hatten. Also deren Niedergang so in den 80ern war ja quasi bei uns so der Aufstieg dann so langsam. Und zu DEL-Zeiten ist klar, dass wir sie nicht getroffen haben. Also in den 80ern natürlich auch Süd-, Nord- und Südgruppe immer geteilt. Das spricht natürlich auch nicht für ein Duell. Und dann hat Bad Tölz in den 2000ern zwar meist zweitklassig gespielt, aber sie waren genau 2 Jahre nicht in der zweiten Liga und deswegen die 2 Jahre, in denen Kassel da rumturnte.
Sehr gut.
Und als Kassel aufgestiegen ist wieder in die DEL, kam Tölz auch wieder in die zweite Liga. Und so hat man sich natürlich genau verpasst.
Ja, aber dieses Jahr
Also
verpasst man sich nicht.
nee, also es wird auch Zeit, dass man gegen so einen Traditionsclub mal ein paar mehr Spiele macht.
Ja.
Das ist ja schon. Aber ich meine, ich habe mal so aus Neugierde geguckt. Ich glaube, gegen Füssen, das legendäre Füssen, haben wir auch nur 4 Spiele oder so in der Historie. Also, ne, das. Man verpasst sich halt immer, gerade mit dem Süden natürlich dann auch.
Dann lohnt es sich ja noch mehr, nochmal auf den Sonderzug hinzuweisen. Wenn man schon so selten in Tölz war. Da kann man jetzt mit dem Sonderzug hinfahren am 10.12. Ich glaube, man kann sich immer noch anmelden bis Ende November oder so. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall am 10.12. ist der Sonderzug. Nicht ganz bis Bad Tölz, der Rest geht mit dem Bus. Und ja, dann kommen wir doch zu den Top 3 Facts. Ich fange mal an. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, man hat 44 Tore gefangen und ist damit Liga-Krösus. Man hat die meisten Gegentore der Liga. Das Schlimme daran ist, die Gegner brauchen dafür nicht mal viele Schüsse. Also nur 7,1 Schüsse werden benötigt, um Tölz ein Gegentor zu verpassen. Das spiegelt sich dann natürlich auch wieder in der Goalie-Statistik. Wenn man jetzt aber mal dagegen guckt, das effizienteste Team, Bietigheim, die brauchen 6,9 Schüsse für ein Tor und alles andere ist schlechter. Also alles andere ist auch schlechter als die 7,1 Schüsse. Derzeit also Bad Tölz die Schießbude der Liga.
Ja, kann man so sagen. Wobei, ich glaube, es wird besser.
Da kommen wir ja im zweiten Punkt direkt, dann mach den doch.
Ja, genau, wir kommen gleich zum zweiten Punkt, aber ich glaube, auch bei den Gegentoren wird es nämlich besser. Ja, der Fakt ist, dass sie mit 7 Niederlagen quasi gestartet sind und jetzt zuletzt 3 Siege am Stück haben. Und auch die letzten 2 der Niederlagen waren schon nur noch mit einem Tor Unterschied. So dass man durchaus sagen kann, dass Tölz jetzt Fahrt aufnimmt und vielleicht auch so langsam in der Liga angekommen ist. Also sie schienen am Anfang noch so ein bisschen überfordert. Ich erinnere mich da noch an das Spiel, ich glaube, in Riessersee war das, wo sie dann
8-1
doch,
oder
ja,
8-2.
9 waren es, glaube ich, 9-3, glaube ich, war es oder so. Und sie wurden ja, glaube ich, in den ersten 5, 6 Minuten schon förmlich aus der Halle geschossen. Und die Zeiten sind jetzt auch vorbei. Also ich glaube, Tölz hat sich jetzt dann doch ein bisschen akklimatisiert in der Liga. Und akklimatisiert ist, glaube ich, ein guter Punkt, wo wir jetzt zu Punkt 3 gleich überspringen können. Den darfst du jetzt wieder machen.
Ja, aber ich wollte noch kurz was sagen.
Ach so, na gut, dann nicht.
Also ich. Im Prinzip, man hat jetzt erst die rote Laterne eben abgegeben am letzten Wochenende. Und wo du gerade sagst, halt mit dem Ankommen, wir hatten ja ganz am Anfang in dem Saisonvorschau-Podcast hatten wir darüber gesprochen, dass Tölz so ein bisschen die Euphorie mitnimmt. Eigentlich völlig unklassisch gestartet für einen Aufsteiger. Also erstmal überhaupt nicht mit Euphorie. Wirklich 7 Niederlagen am Stück eingefahren. Und schön, dass die sich halt jetzt auch gefangen haben.
Ja, aber man muss aber auch dazu sagen, dass der das Dauerabo von Heilbronn auf den letzten Platz ja zum Glück mittlerweile wieder eingelöst wurde. Heilbronn musste sich halt finden. Die hatten völlig, völlig unüblich Punkte quasi bekommen und jetzt haben sie sich gefunden und sind wieder Tabellenletzter und jetzt fühlt sich das auch in der Liga wieder richtig an.
Haben wir aber auch nicht so erwartet, dass die da unten rumtouren.
Eigentlich nicht, aber nur vom Namen her schon, ne? Es fühlt sich komisch an, wenn man auf die Tabelle guckt und Heilbronn ist nicht Letzter.
Das stimmt. Gut, damit verlieren wir jetzt auch die letzten Hörer aus Heilbronn, falls das überhaupt hier einer zugehört hat. Ja, Garant dafür, dass es in Bad Tölz auch bergauf geht, jetzt haben wir nämlich den Schwung doch wieder zu Punkt 3, ist nämlich kein geringer als Klaus Kattan. Und zwar hat der alte Mann richtig Lust noch am Eishockey spielen und ist zweitbester Scorer in Bad Tölz und springt schon in 10 Spielen auf sage und schreibe 10 Punkte, 5 Tore, 5 Vorlagen. Mit 40 Jahren, Nils,
Absolut
Chapeau.
un ja, für mich absolut unerwartet, weil ich finde, man merkt es Spielern immer an, wenn sie die Ligen wechseln und Klaus Kattan ist damals von der DEL ich glaube, vor 4 Jahren grob zurück nach Tölz gegangen. Und wer sich vielleicht auch an Manu Klinge erinnert, weiß, wie schnell man sich von einem DEL-Spieler wieder der Oberliga anpasst. Auch vom Niveau leider. Das ist so. Das geht jedem großen Spieler so, der einfach wieder niedrigklassig spielt. Und ich hätte nicht erwartet, dass Klaus Kattan mit 40 Jahren quasi den Hebel nochmal umlegen kann, um in der Liga höher auf dem Niveau zu scoren. Das ist schon echt beeindruckend.
Auf jeden Fall. Und wer auch ganz gut scoret, ist auch ein alter Bekannter, ist Philipp Schlager. Ist in Bad Tölz auf jeden Fall auch erfolgreicher als in Kassel.
Ja, man muss auch sagen, es hat auch mehr Punkte als Adriano Caciola. Also da muss Caciola jetzt aber mal ganz schön Gas geben. Letztes Jahr haben wir den Transfer quasi gewonnen gehabt, aber also dieses Jahr, ja, es ist nicht schlecht, was Schlager da abliefert in seiner Heimat.
Okay, kommen wir noch zu den Schiedsrichtern.
Na, ich würde vorher, vielleicht, wenn ich noch darf, noch kurz was zu Tölz sagen, weil Tölz hat noch eine Besonderheit.
Natürlich
Und
darfst
zwar
du. Du darfst
Zwar
immer.
haben sie extrem viele kaputte Finnen, das ist auch eine Besonderheit in Tölz. Ihnen ist ja Tuomas Ventin, es hat sich vor der Saison schon verletzt. Dafür haben sie dann Jonas Vico geholt. Und Jonas Vico wurde wohl extremst übelst von Kyle Helms von Heilbronn zusammengefahren. Letzten Freitag war das, glaube ich. Es hier fällt jetzt auch 2 Monate aus, glaube ich, habe ich gelesen. Sprich, in Tölz muss man wiederholen. Man hat in Tölz sowieso nur dann halt mit 3 Ausländern gespielt, jetzt zuletzt. Jetzt fällt er auch noch weg. Jetzt wird man vermutlich, wenn man nicht vorher noch einen Spieler holt, erst mal mit 2 Ausländern in Kassel spielen. Das ist auch ziemlich einmalig, weil ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass mal ein Team nur mit 2 Ausländern zu einem Auswärtsspiel kam oder so, weil ich sag mal, drei, wenn einer verletzt ist, dann sind es immer noch 3. Wenn 2 verletzt sind, dann holt man sofort jemanden. Manche Teams holen schon einen, sobald einer verletzt ist, ein bisschen längerfristig.
Oder ein Deutscher verletzt ist. Aber
Ja,
das ist
also
eine
man.
Liga drüber.
Ja, genau, das ist eine Liga drüber eher. Aber das ist schon, man hat momentan wirklich nur den Marcel Rothmann und André Lakos. Und ansonsten sind die Scorer vor allen Dingen dann halt auch deutsch. Das ist halt auch die Besonderheit in Tölz.
Okay.
Das wollte ich noch unbedingt erwähnen, weil das finde ich schon beachtlich.
Ist ja auch erwähnenswert. Und du darfst natürlich immer reden.
Ach so, das ist gut. Wo wusste ich nicht?
Okay. Demnächst drehe ich dir das Mikro dann wieder ab, einfach. Wie sonst auch.
Danke.
Kommen wir zu den Schiedsrichtern. Wir haben wieder Gavrilas und Vogel. Hatten wir die in der Kombi nicht sogar schon
Puh.
mal? Schwierige Frage. Wir hatten auf jeden Fall beide diese Saison schon.
Ja, das ist korrekt. Ja, fangen wir mit Gavrilas an. Er hat uns jetzt einmal gepfiffen und wir haben das Spiel gewonnen. Jetzt frag mich nicht, welches Spiel das war. Ich habe es schon wieder vergessen. Aber jedenfalls war es in Ordnung. Er ist nicht negativ aufgefallen, sagen wir es mal so. Ja, bei Vogel ist die Statistik, also Gavrilas war halt das erste Spiel, was er überhaupt ist, hatten wir ja damals schon im Podcast erwähnt. Der war vorher immer als Linesman, vor allem
Jetzt
unterwegs.
erinnere ich mich. Das Spiel war grottig. Also, das Spiel haben die Huskies gewonnen. Das war Kaufbeuren, glaube ich. Aber das Spiel war von den Schiedsrichtern grottig.
Ja gut, aber grottige Schiedsrichter allein reicht noch nicht, dass sie mir in Erinnerung bleiben. Da müssen sie schon etwas tun, was außergewöhnlich
Nein,
grottig
es war nicht
ist.
außergewöhnlich grottig, aber es war einfach, ja, nicht gut.
Nicht gut ist ja okay, das ist ja schon ein hohes Niveau in der Liga. Ja, Stefan Vogel. Da sind wir mittlerweile bei 16 Siegen und 19 Niederlagen. Problem bei ihm ist, dass er uns diese Saison schon zweimal gepfiffen hat und wir haben beide Spiele nach Verlängerung verloren. Also wissen wir eigentlich schon, wie das Spiel ausgeht. Wir werden nach Verlängerung verlieren. Allerdings waren es beides Auswärtsspiele, das muss man auch dazu sagen. Es war in Bietigheim das 4-3 und das war in Bayreuth das 2-1. Ja, eigentlich wäre es mal wieder Zeit für einen Sieg.
Ja.
Aber ja, also ich sag mal, schiedsrichtertechnisch, Gavrilas Vogel ist in Ordnung, glaube ich.
Ja, da gibt es Schlimmere.
Ja, da gibt es vor allen Dingen schlimmere Paarungen auch.
Freitag zum Beispiel.
Ja, wenn er auch mit Münz zusammen wäre, dann ja, das wäre dann das ultimative Deppenduo. Aber zum Glück nicht, nein.
Okay. Dann kommen wir zum Tippen. Ich fange an. Ich sage ein. Ja, der Trend muss natürlich gestoppt werden. Also die 3 Siege müssen gestoppt werden. Und zwar sage ich ein klares 5:1 zu Hause.
Ja, ich gehe noch weiter. Ich sage 7-2.
Wow. Ich sage noch die Zuschauerzahl. Da war ich das letzte Mal auch übrigens. Gar nicht so weit weg. Zuschauer werden sich einfinden in die Eissporthalle 3177.
Also 3.100 gehe ich mit, aber ich hätte jetzt 3.112 gesagt.
Okay. Gut. Hast du noch was zu den kommenden Spielen?
Nö, eigentlich nicht. Also ich glaube, die Zuschauerzahl richtet sich ja aus. Ich denke, Freitag wird auch sehr, sehr entscheidend sein für die Zuschauerzahl. Also wenn mein Tipp eintrifft, dann wird man sicherlich nicht ganz so viele Zuschauer begrüßen am Sonntag. Wenn sie irgendwie in irgendeiner Form überraschen können, was wir ja alle hoffen, dann kommen sicherlich auch mehr am Sonntag.
Ich habe übrigens nochmal nachgeguckt, das ist kein Bad Tölz-Faktor, diese 18 Uhr. Also irgendwie finden alle Husky-Spiele, wenn ich das jetzt beim Überfliegen richtig gesehen habe, die sonntags stattfinden, um 18 Uhr statt. Huskys Heimspiele. Außer
Aber
das letzte im März gegen Bietigheim, das ist wieder 18:30.
hatte man nicht mal irgendwie festgelegt, dass 17 Uhr und 18:30 Uhr die einzigen beiden Beginnzeiten
Ich glaube, das.
sind, die man in der Liga will?
Ich glaube, das kannst du eh haken.
Also hat man das schon wieder. Ich dachte eigentlich, das wollte man wirklich so durchziehen und irgendwie hat man das jetzt anscheinend dann doch wieder
Ja, aber dann kommt irgendein
gelockert.
Club und sagt, oh, unsere Eiszeiten passen nicht, wir müssen das
Ja, aber
anders
das
machen.
kannst du als Profi-Club nicht mehr bringen. Also du kannst natürlich sagen, da kommt ein Sonderzug, lass mal 15 Uhr verlegen oder so. Oder wie Nauheim das macht, wir machen einen Familientag, lass mal 15 Uhr. Das finde ich auch in Ordnung, dass man da flexibel ist. Grundsätzlich ist es mir ja auch scheißegal, wenn die anfangen. Also ich finde es gut, ich gehöre zu denen, die sagen, auch sonntags muss etwas später, damit die Fußball spielende Bevölkerung eine Chance hat, wenn sie 15 Uhr spielt, noch bis 18 Uhr in der Eishalle zu sein. Finde ich grundsätzlich gut. Glaube ich, wird eher zu mehr Zuschauern führen. Und 18 Uhr sollte eigentlich auch trotzdem immer noch halbwegs familienfreundlich sein, dass man, sagen wir mal, spätestens 9:30 zu Hause ist und die Kids ins Bett bringt oder so.
Ich glaube, du bist früher zu Hause.
Naja, kommt
Aber
drauf
zum
an, wo du
Tatort
wohnst.
schaffst du es nicht.
Naja, sagen wir mal, ja, wer guckt denn Tatort?
Die Diskussion führen wir mal ein anderes Mal.
Nein, aber ich meine jetzt als Familie, ich gehe ja nicht davon aus, also klar, wenn du in Kassel wohnst, schaffst du es, aber ich bin jetzt davon ausgegangen, dass wir in Regionen, wo viele Huskies-Fans sind, in der Schwalm oder so, wo du einfach noch eine Autofahrt natürlich danach hast, dass du aber trotzdem deine Kinder mitbringen kannst. Also ich glaube, 18 Uhr ist eigentlich ein vernünftiger Kompromiss dann.
Denke ich auch. Okay. Dann wechseln wir doch in den Jugendbereich. Nils, du warst letzte Woche beim Spiel der DNL2 und deine Frau hat tolle Fotos gemacht. Wer die sehen möchte, der muss mal auf unserer Facebook-Seite vorbeigucken. Facebook.com/connection. Dort haben wir ein Album geteilt mit dem Spiel vom Wochenende, vom Sonntag.
Genau.
Ja, du darfst noch ein bisschen was zu DNL2 erzählen, wenn du möchtest.
Ja, also am Wochenende zwei Spiele in Weißwasser gewesen. Samstag hat man 2 zu 8 verloren. Und Sonntag, wo ich dann anwesend war, 1 zu 5. Was man dazu erwähnen muss, die Spiele waren, also Berg war der einzige Overager, der dabei war, sprich der einzige 98er. Das heißt, die anderen waren alle dann wahrscheinlich in Braunlage. Ja, was soll man zum Spiel sagen? Weißwasser ist besser. Ich glaube, das hat jeder gesehen. Für mich wirken sie auch körperlich etwas kräftiger. Das fiel auch auf. Und was ich aber sehr, sehr schön fand an dem Sonntagsspiel, man lag hinten, man lag 1 zu 4 hinten. Großpante, der übrigens Trainer war, weil Trattner nicht mit war in Weißwasser am Wochenende. Also Jan Pankowski als Trainer hat den Torwart rausgenommen im Stande von 1 zu 4, so grob 2,5 Minuten vor Schluss oder so. Fand ich super, weil ich mag Trainer, die dieses, ja, es ist ja nicht mal ein Risiko, weil ob ich das fünfte fange oder nicht, ist ja völlig egal.
Ja.
Und einfach mal was zu riskieren. Und generell hat mir das letzte Drittel eigentlich sehr, sehr gut gefallen, weil, ja, ich sag mal, in den ersten zwei Dritteln hat sich Kassel dann doch, ja, schon überspielen lassen, so ein bisschen. Und im letzten Drittel hat man eigentlich mehr vom Spiel gehabt. Und da konnte ich dann auch mal sehen, was die Jungs eigentlich mittlerweile so können. Also ich meine, ich habe einige von denen jetzt 2 Jahre nicht mehr gesehen oder so auf dem Eis. Und es ist dann schon schön, wenn man sieht, wie sie Fortschritte machen. Also natürlich Berg, der mittlerweile wirklich einen großartigen Schlagschuss hat. Bödefeld super auffällig, Langnese super auffällig. Es war auch von Yannick Behlen ein schön geschossener Penalty-Schuss. Das war das einzige Tor an dem Tag. Und insgesamt ja, hoffe ich, dass ich die Jungs noch ein paar Mal mehr die Saison sehen werde. Und kann wirklich nach wie vor nur jedem empfehlen, der im Umkreis von Kassel wohnt, geht zu den Heimspielen der Jungs. Das ist gutes Eishockey. Das ist wirklich gutes Eishockey. Ja, und allgemein, Vorrunde ist jetzt zu Ende. Man hat am Ende Platz 3 belegt hinter Weißwasser und Chemnitz. Und ja, kommendes Wochenende beginnt schon die Hauptrunde. Ob mit oder ohne Weißwasser, weiß man noch nicht. Das wird jetzt echt, echt kompliziert momentan, weil es überlappt sich alles völlig. Die DNL spielt noch am Wochenende und Weißwasser hat gegen Füssen dieses komische Relegationsspiel. Und so weiß man eigentlich noch nicht wirklich, wie es weitergeht. Deswegen wurden bislang, zumindest offiziell, nur die Spiele vom Wochenende terminiert. Und da gibt es für unsere Jungs nur am Sonntag um 14:15 Uhr ein Auswärtsspiel in Frankfurt. Das ist bislang das einzige Spiel, was fest angesetzt worden ist. Und ich glaube, den Rest werden wir dann bis zum nächsten Podcast auf jeden Fall haben.
Sehr gut. Okay. Ich hatte nur gesehen, bei dem 2 zu 8, da war es ja am, also die Tore sind ja ziemlich am Anfang gefallen.
Ja, da stand es
Und
2-2, glaube ich, zwischendurch sogar,
genau,
ne?
und Weißwasser hat dann den Torwart gewechselt und war wohl das richtige Zeichen und dann hat man aufgedreht.
Ja, man war schon, also man hat schon gesehen, dass Weißwasser, die haben eine bessere Mannschaft dieses Jahr. Das ist auch keine Überraschung. Weißwasser hat eigentlich andere Ziele. Sie wollen ja wieder so ein bisschen das Aushängeschild im Osten auch werden, was sie jahrelang waren. Ich meine, Spieler aus Weißwasser in der DEL, das war ja keine Seltenheit, ne? Also zu DDR-Zeiten sowieso, aber auch später noch. Weißwasser Rana hatten wir ja in Kassel auch ein paar oder haben wir auch immer noch. Und der Nachwuchs war ein bisschen eingeschlafen dort. Und man versucht jetzt wieder ein bisschen auf die Beine zu stellen. Man hat natürlich sehr, sehr schwere Konkurrenz mit Dresden, die ja mittlerweile als Fünf-Sterne-Club unglaublich viel im Nachwuchs tun und ziehen auch immer wieder Spieler aus Weißwasser weg. Aber in Weißwasser, ja, man hat nicht andere Möglichkeiten als in Kassel. Man hat ja auch nur eine Eisfläche. Gut, man hat noch Niesky und so, aber ja, man hat, glaube ich, momentan einfach, man tut noch mehr.
Jawohl. Dann gucken wir mal, wie es da weitergeht. Den Modus, keine Ahnung, ob man den irgendwie mal aufzeichnet oder so, damit man überhaupt
Ja,
versteht, was da.
also erklären möchte ich ihn, glaube ich, nicht nochmal, weil das ist,
Nee,
nee.
den hat das letzte Mal schon keiner verstanden.
Nee, das ist auch echt alles bescheuert, wenn du mich fragst. Das.
Ja, das wird ja jetzt alles besser mit den neuen Divisionen und hier und da.
Bis man nach 2 Jahren merkt, das ist es auch nicht und macht dann die fünfte Änderung innerhalb von 10 Jahren oder so, ja.
Ja. Kommen wir zu den Schülern. Die haben nämlich die haben nämlich nicht gespielt und spielen kommendes Wochenende auch nicht. Ja.
Schön, und schon kann ich wieder die Knaben machen, ja?
Wenn du möchtest, ja.
Ach, super. Ja, die Knaben haben letztes Wochenende gespielt, und zwar zweimal. Sie haben Samstag gegen Düsseldorf 1B mit 3:5 verloren. Und sie haben auch nur verloren, weil ein gewisser Lenny Boos einen Hattrick gemacht hat. Und bei dem Nachnamen Boos würde jetzt jeder sofort sagen, Moment mal. Ja, genau, Lenny ist der Kleine vom Tino.
Und Tina, nee.
Ja, aber der Name Boos natürlich in Kassel echt, ja, sehr bekannt. Natürlich schade, dass er gegen uns ausgerechnet dann treffen muss.
Der war doppelt
Aber
motiviert. Papa hat gesagt, hier, mach mal.
vermutlich, ja, vermutlich. Ja, aber die Knaben waren dann auch motiviert. 3:5 gegen Düsseldorf 1B, das konnte man erwarten. Düsseldorf 1B wirklich stark. Also hat man sich gesagt, naja, dann jetzt kommt nur Duisburg. Die sind zwar eigentlich auch nur einen Platz hinter Düsseldorf, auch Dritter in der Tabelle, aber hey, da gewinnen wir 18:1. Das geht schon klar. Also 18:1 Sieg gegen Duisburg. Vincent Grunewald mit 5 Toren und 6 Vorlagen. Der hatte richtig Bock. Ja, kann man mal machen. Also die haben gespielt, während ich in Weißwasser war. Und natürlich hatte ich permanent in Weißwasser im Stadion den Ticker von den Knaben. Und ich sag mal, es hat für viel Unterhaltung gesorgt.
Ja.
Ja, bei den Knaben geht's auch weiter am Wochenende, allerdings nicht in der Regionalliga NRW. Denn dort sind sie spielfrei, sondern sie spielen am Samstag um 9:30 Uhr zu Hause. Unbedingt hingehen. Und dort spielen sie im Hessen-Pokal gegen die Löwen Frankfurt. Die Löwen Frankfurt spielen im regulären Ligenbetrieb in NRW sogar eine Klasse höher als unsere Knaben. Also sprich, das wird ein super schweres Spiel. Frankfurt hat, warum auch immer, die Kleinschüler und die Knaben die letzten Jahre auch schon in dieser A-Gruppe der Regionalliga gemeldet. Also gegen die A-Mannschaften von Köln, Düsseldorf, Krefeld. Gott, wer hampelten da noch rum? Ich glaube, Iserlohn und dieses Jahr auch die Eisbären Berlin bei den Knaben. Also die haben richtig gute Gegner, haben deshalb auch noch kein Spiel gewonnen.
Macht total Sinn,
Aber
sich dann höher zu melden.
ja, aber sie halten eigentlich schon ganz gut mit, muss ich sagen. Also bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich der Vergleich von unseren Knaben zu den Frankfurter Knaben irgendwie. Also dafür finde ich den Hessen-Pokal auch immer sehr, sehr schön, dass man dort eben auch Teams vereint, die im normalen Ligenbetrieb nicht gegeneinander spielen.
Wir werden es am Samstag hören und wir werden euch nächste Woche informieren im nächsten Podcast. Und kommen zu den Kleinschülern. Die haben letztes Wochenende auch spielfrei gehabt. spielen aber am kommenden Wochenende um 13:30 Uhr in Dortmund. Die Dortmunder Eisadler sind jetzt nicht wirklich gut gestartet und haben nämlich 3 Niederlagen aus 3 Spielen. Sollte also machbar sein für die kleinen Schüler.
Hoffe ich. Ja, weiter geht's zu den 89ers, also zu 1B. Die haben letztes Wochenende, also am Sonntag, mit 6:2 gegen die Eintracht gewonnen. Eintracht Frankfurt, wer das nicht regelmäßig verfolgt. Was ich immer wieder total erfreulich finde, die Mannschaftsstärke mit 18 Feldspielern und 2 Goalies ist das absolut top. Das kennt man so eigentlich gar nicht von der 1B. Hannes Kalb mit Hattrick. Semin Hildebrand mit 2 Toren und Luca Obernesser das weitere Tor. Und im Tor standen Felix Michel und Torben Kras, die sich sowohl die Spielzeit als auch die Gegentore geteilt haben. Also sprich, zur Hälfte des Spiels wurde gewechselt und beide haben je ein Gegentor gefangen. Ich denke, das war ein wichtiger Sieg. Eintracht sehr unbequem. Aber ich glaube, es gibt unbequemere Gegner. Zum Beispiel Sonntag 19 Uhr, ganz schweres Auswärtsspiel in Bitburg. Bitburg letztes Jahr, die Eifel-Moselbeeren letztes Jahr Vizemeister geworden. Das wird, denke ich, die nächste Standortbestimmung. Wobei ich glaube, einfache Spieler gibt es in der Hessenliga nicht. Die Mannschaften sind alle sehr, 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 sehr gut. Und ich glaube, an schlechten Tagen verliert man einfach gegen jeden.
Das kann sein, aber die 89ers sind ja auch nicht schlecht aufgestellt.
Ja, muss jetzt mal gucken. Jetzt hatten sie 2 Heimspiele, wo sie wirklich gut aufgestellt waren. Jetzt muss man natürlich mal schauen, wie viele Leute können sonntags 19 Uhr in Bitburg spielen. Bin ich sehr, sehr gespannt. Also man muss dazu sagen, jetzt auch in der Hessenliga, wer wirklich aufrüstet, das sind unsere Freunde von den Löwen Frankfurt, von der 1B. Die haben auch ganz klar das Ziel Aufstieg. Also in Frankfurt möchte man wieder mehr Nachwuchsförderung und man möchte die 1B in die Regionalliga bringen. Dafür haben sie unglaublich viele gute Spieler auch wieder geholt. Sie haben, vielleicht erinnerst du dich noch an Marc Schaub
Ja.
aus Oberliga-Zeiten, der spielt jetzt 1B. Man hat Jaufmann zurückgeholt als Trainer jetzt gerade frisch. Also da passiert einiges und ich denke, Löwen Frankfurt 1B wird vermutlich die Mannschaft sein, über die der Titel gehen wird dieses Jahr. Die hatten am Anfang noch gegen Nauheim 1B verloren, aber es gibt ja auch noch Playoffs und so. Also ich denke, die werden im Laufe der Saison echt Fahrt aufnehmen. Und da muss man dann mal gucken, wie sich dann unsere 89ers schlagen, die ja sicherlich nicht das Ziel Aufstieg haben, weil, naja, Regionalliga ist zu teuer einfach. Ich denke, Hessenliga jedes Jahr gewinnen ist ein schönes Ziel. Ja, ist halt so. Man hat ja, ich sag mal, für die Jugendförderung haben wir ja Partner wie zum Beispiel Lauterbach, wo unsere DNL2-Spieler ja auch registriert sind als Förderlizenzspieler. Und das reicht dann völlig aus.
Okay, kommen wir noch zu den Ice Cats. Und zwar haben die letztes Wochenende nicht gespielt, spielen aber am Sonntag um 16:45 Uhr in Ratingen. Und damit wären wir eigentlich auch schon mit der Jugend durch.
Ja.
Und kommen zu unserer beliebten Rubrik. Vielleicht können wir die echt mal umbenennen. Wer Vorschläge hat, gerne her damit. Wir nennen sie Sonstiges. Ja, Nils, wir fangen jetzt mal mit etwas an, was wir nicht auf dem Zettel hatten. Und zwar wollte ich doch gerne noch irgendwie auf Phil Hungerecker bzw. auf die Adler Mannheim kurz eingehen. Du wolltest ja sowieso wissen, soll man das unter Sonstiges packen, aber ich denke, da passt es genau hin.
Naja, wir machen ja, im Endeffekt machen wir ja bei Sonstiges auf jeden Fall immer die beiden Kooperationspartner in der Oberliga. De facto ist Mannheim ja auch Kooperationspartner, nur halt in der DEL. Ich kann DEL nicht machen, weil ich verfolge DEL einfach zu wenig. Aber naja, klar, man kann das einbauen. Also
Nein,
insofern.
was auf jeden Fall, was ich loswerden wollte, ist, dass man eben ja mit Lukas Kosiol jetzt noch einen Förderlizenzspieler hat, der für die Adler Mannheim spielberechtigt ist und auch am Wochenende für die Mannheimer aufs Eis gegangen ist. Und Phil Hungerecker hat einen miesen Check-up bekommen und ist derzeit im Lazarett. So richtig äußert man sich nicht, ob er Freitag wieder spielen kann.
Ich habe auch eher den Eindruck, Mannheim äußert sich nicht, weil die wahrscheinlich nicht mal wissen, ob sie 2 Reihen aufstellen können.
Ja, das
Also
kann.
es wird langsam echt bitter.
Ja. Und das wollte ich halt einfach noch kurz loswerden, aber ich denke mal, die Leute, die das verfolgen und DEL verfolgen ja auch mehr als jetzt die Oberliga. Und
Kann ich
deswegen.
übrigens nicht verstehen, ich finde die Oberliga viel spannender.
Ja, so aus Kasseler Sicht ist das auch spannender. Dann fang noch mal an mit Sonthofen.
Ja, Sonthofen. Leider kein guter Grund für. Aber wir fangen mal an mit guter Besserung Fabio, nämlich Fabio Cacciola, der sich vorletztes Wochenende schon verletzt hat, fehlt letztes Wochenende schon und wird wohl auch noch so 1 bis 2 Wochen ausfallen. Kapitän in Sonthofen, sehr wichtiger Spieler für Sonthofen. Die sind auch nicht wirklich gut gestartet, also wollen wir hoffen, dass er schnellstmöglich wieder auf den Beinen ist und ja, Sonthofen auch Punkte bringen kann.
Jawohl, gute Besserung auch von mir.
Ich glaube, wir müssen auch immer noch gute Besserung sagen für Derrick Dinge. Wir vergessen die DL ja immer so. So ein bisschen der Unsung Hero des Kasseler Eishockeys. Dinger wird immer gerne vergessen.
Das stimmt.
Ich glaube, er ist immer noch verletzt. Also ich habe ihn zuletzt immer nur in Straßenklamotten bei DL-Spielen gesehen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er dürfte immer noch verletzt sein. Wenn nicht, dann ist es schön, dass er wieder spielt. Ansonsten dürfte er bald wieder spielen. Also ich glaube, allzu lang sollte er jetzt nicht mehr ausfallen dann.
Dann lass mal die
Also
Rubrik einfach weg
Notiz.
mit dem
Nein,
DL-Spiel.
nein, wir machen Notiz an dich. Du hast dich jetzt darum zu kümmern, was macht Mannheim und was macht Derek Dinger?
Ja, das kriegen wir hin.
Gut.
Okay. Bleiben wir in der Oberliga. Kommen wir zu den Indians. Die Indians am Wochenende mit 7 zu 3 gegen Timmendorf und einem 0 zu 4 in Duisburg. Kommendes Wochenende ist dann ein Doppelspieltag. Die spielen irgendwie alle doppelt am Wochenende in der Oberliga. Du verfolgst das ja, du findest das ja ganz spannend. Ein Doppelwochenende macht in meinen Augen wenig Sinn. Aber auf jeden Fall
Ich finde es
geht's.
total lustig. Das ist wie so kleine Playoffs mittendrin.
Ja, es ist jetzt besonders lustig, weil die Indians gegen Herne spielen. Und das war ja nicht so ganz ohne da gegen Herne in den letzten Playoffs.
Ah, meine Augen leuchten.
Na, komm, dann darfst du es auch raushauen.
Ja, Sonne, Mond und Sterne ist ja immer wieder ein Lieblingsthema von mir. Ja, Herne. Herne ist Herne, Indiens Herne. Das ist ganz böses Blut noch von der letzten Playoff-Serie. Und zwar waren die Indians ja nur Pre-Playoff-Teilnehmer und hatten sich da durchgesetzt und trafen dann im Achtelfinale auf den absoluten Hauptrundendominator Herne. Also Herne hat wirklich in der Hauptrunde alles in Grund und Boden gespielt. Ey, dagegen war Duisburg echt nur eine Lachmannschaft. Also Herne wirklich richtig stark und dann, naja, dann treffen sie auf die Indians und fliegen halt raus. So in 4 Spielen rausgeflogen. Und als wenn das noch nicht schlimm genug wäre, in Spiel 1, also vielleicht, viele sagen auch, es war der Grund, warum Herne letztendlich rausgeflogen ist, weil Aaron McLeod, der wirklich einer der beiden überragenden Außen, der andere ist Snetzinger, den wir ja alle kennen. Jedenfalls wurde Aaron McLeod extrem böse gegen den Kopf gecheckt von Pelaikis. In meinen Augen pure Absicht. Das war einer der dreckigsten Hits, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und es war für mich unverständlich, dass er, glaube ich weiß gar nicht, er hat auf jeden Fall viel zu wenig Spielestrafen bekommen. Er würde, wenn es nach mir ginge, immer noch nicht spielen. Und also ein richtig dreckiges Ding. Und das nächste Unverständnis, warum McLeod nach so einem Kopftreffer im zweiten Drittel wieder aufs Eis kommt.
Ja.
So viel zum Thema, alle reden von Gehirnerschütterung und wir kümmern uns drum und so. Also nach so einem Kopftreffer hat ein Spieler nicht mehr zu spielen, weil letztendlich ist er nämlich dann auch wegen Gehirnerschütterung ausgefallen. Und jedenfalls kam er, ich glaube, damals mit einer anderen Trikotnummer, weil sein Trikot, glaube ich, Blut drauf hatte oder so. Und
Ja.
er hatte natürlich noch nichts Kindergitter über, weil Gesichtsschutz. Und das hat irgendwann Bove mitbekommen, also Bovenschen von den Indians, der sich daraufhin McLeod geschnappt hat, versucht hat, ihm das Gitter vom Kopf zu reißen. Dann kam es zu einer wilden Prügelei. Ich weiß gar nicht, wer McLeod damals verteidigt hat. Jedenfalls gab es dann Spieldauerstrafen für eben den Herner, der verteidigt hat, und für Bove. Und weil die Stimmung dann sowieso schon völlig am Kochen war in Herne, hat Bove dann auch noch, als er in die Kabine gegangen ist, mit dem Schläger so oben gegen, also das ist so ein, wenn man sich das klassische Stadion vorstellt, ein Kabinengang, dann ist ja oberhalb des Kabinengangs quasi so Stein, manche haben da Werbung hängen oder so. Und er hat da halt mit dem Schläger noch so gegengehauen und hat daraufhin noch eine Matchstrafe bekommen und hat dann, glaube ich, letzten Endes, glaube ich, 5 Spiele musste er aussetzen oder so. Also da war schon richtig Feuer drin. Also Pelaikis ist jetzt nicht mehr bei den Indians, aber Bove ist natürlich noch da und ich denke, das wird jetzt gegen Herne an so einem Doppelwochenende, lass da mal Freitag was passieren, dann ist Sonntag die Hölle los. Also, ich sag mal, so als neutraler Zuschauer, das wünscht man sich fast, dass die Spiele übertragen werden würden. Es könnte noch so ein bisschen Oldtime-Hockey sein. Und ja, also, das wird ein Bestimmt ein interessantes Wochenende, da werden wir dann nächste Woche auch von erzählen. Und wo wir gerade bei Herne sind, kann man vielleicht auch noch erwähnen, dass Herne zwar schlecht gestartet ist mit 1 zu 8, aber mittlerweile eigentlich 1 zu 8 in Leipzig wohlgemerkt. Leipzig momentan die Überraschungsmannschaft der Oberliga Nord, die zuletzt mit, was haben sie gewonnen? 10-1, ne? Ne, 9-1 bei den Crocodiles.
Irgendwas extrem Hohes.
Ja. Also Leipzig momentan echt gigantisch in Form. Jedenfalls, also Herne mittlerweile auch besser in Form. Und neben McLeod, der mittlerweile zum Glück wieder gesund ist, auch Snetzinger überragend, beide mit 4 Toren, 8 Vorlagen in 6 Spielen. Und was halt noch aus Kasseler Sicht interessant ist, die Scorer Nummer 3 und 4 in Herne sind Danny Albrecht und Stefan Kreuzmann, die wir ja beide auch noch sehr gut kennen.
Ja.
So. Das wäre mein Beitrag zu Indiens Herne. Und ja, ich bremse meine Begeisterung wieder etwas.
Ich denke mal, wir werden nächste Woche viel zu berichten haben. Vielleicht auch nicht.
Ja, dann pass auf, dann mache ich jetzt noch die Falken und dann kannst du noch den letzten Punkt machen.
Können wir auch machen. Ja,
Also,
dann tauschen wir.
genau, ich spring jetzt gleich zu den Falken weiter.
Zum
Denn
Ka Chaosverein.
Chaos Club Braunlage nenne ich sie immer. Ja, was in Braunlage los ist, wir hatten schon überlegt, ob wir einen eigenen Braunlage-Podcast starten, weil wir quasi jede Woche eine Stunde nur über Braunlage reden könnten, was die alles anstellen. Jeden Tag irgendeine neue Nachricht. Also die aktuellen Nachrichten waren als erstes direkt nach unserem Podcast. Letzte Woche haben wir dann auch erfahren, dass Florian Böhm Braunlage verlässt und nach Diels Limburg wechselt. Das ist, glaube ich, schon ein schwerer Schlag, weil Florian Böhm extrem Oberliga-tauglich natürlich ist und gerade an Oberliga-tauglichen Spielern mangelt es Braunlage ein bisschen. Die nächste Nachricht kam dann am Freitag, dass man Thomas Martinez entlassen hat, den Co-Trainer, der irgendwie das Wochenende davor sogar ein Spiel mal Cheftrainer spielen durfte, weil man was ausprobieren wollte. Also ich meine, ne, wie interessant das klingt, das ist. Jedenfalls hat man ihn freigestellt und die Begründung las sich auch, naja, sagen wir mal, spannend, irgendwas mit Differenzen und dass man halt als Braunlager Club eben, dass es normal ist, dass die Spieler auch in die Schule gehen oder eine Ausbildung und dass man nicht erwarten kann, dass sie immer im Training sind. Das scheint Martin jetzt eben anders gesehen zu haben.
Ja, komisch,
Aber
weil da stand nämlich auch drin, dass er das ja von den Jungadlern und so anders gewohnt sein müsste. Also ich kann mich an eine Aussage von Thiel Fowler zu Valenti erinnern, die wir auch letzte Woche verlinkt hatten oder auch angesprochen haben, wo Thiel Fowler einfach sagt, naja, wenn die Adler trainieren, ist Yannick in der Schule. Und ich
das ist
meine,
halt so.
ma
Das hat Vorrang, genau. Schule hat Vorrang, genau.
ja, und finde ich auch gut. Und ich, also diese ganze Pressemitteilung, die war irgendwie sehr dubios und ich weiß nicht, ob Martin jetzt einfach was anderes erwartet hat oder so, aber kennen müsste er das eigentlich schon, dass
Dann
es
sagen wir es
irgendwie.
mal so, ich unterschreibe doch nicht in Braunlage, ohne mich über Braunlage zu informieren und dass Braunlage nicht Profi-Club Duisburg ist. Entschuldigung, nein, falsches Beispiel, weil Duisburg ist kein Profi-Club. Duisburg ist der nächste Chaosverein. Profi-Club Herne, ja, sondern dass man in Braunlage eben durchaus eben auch Leute mit Ausbildung hat oder eben ne, die ganzen Kassler, die noch alle irgendwie eine schulische Ausbildung machen oder so. Das weiß man vorher und dann kann man nicht erwarten, dass in jedem Training alle Spieler da sind. Manche haben halt irgendwie, können halt von der Arbeit nicht weg oder so. Damit muss man leben. Das ist die Aufgabe, die man in Braunlage hat.
Aber glaubst du nicht, dass das vielleicht eine vorgeschobene, weil aus der Wedemark kennt das ja auch nicht anders. Oder?
Ich weiß nicht, also die Wedemark hat die letzten 2 Jahre eigentlich auch relativ viel Geld reingepfeffert. Da weiß ich nicht, wie viel
Aber da waren ja die
die
Kassler auch
Spieler
schon.
noch.
Die dann auch in der Schule waren.
Aber da war
Naja.
es vielleicht an, aber da war es anders verabredet. Da haben sie ja noch nicht dann regelmäßig
Das
mittrainiert und
stimmt.
sowas.
Die waren
Also
ja keine festen Spieler.
ich habe keine Ahnung, was da, also man, ich weiß nicht, was wirklich vorgefallen ist. Es ist ja auch nur ein weiterer
Genau,
Punkt.
es ist ja nicht
Chaos
alles,
Club.
was
Es
passiert
kommt, es geht ja noch weiter.
Ja.
Dann hat man am Wochenende ein wirklich respektables 5 zu 6 nach Penalty-Schießen gegen Essen geliefert. Ich glaube, das muss ein richtig legendäres Spiel da in Braunlage gewesen sein. Man hat ja, glaube ich, 5-mal geführt oder so. Und die Fans waren auch alle sehr, sehr zufrieden, haben die Mannschaft lange gefeiert und muss wirklich ein wirklich tolles Spiel gewesen sein. Und man dachte, naja, jetzt, ne, der Funke ist jetzt da so. Und dann hat man sich in Rostock wieder abschießen lassen, 3 zu 8 am Ende, aber stand, glaube ich, schon zwischenzeitlich 0-7 oder so.
Ja.
Und das muss wieder eine ziemlich schlechte Leistung in Rostock gewesen sein. Und Schirrmacher allerdings mit Assist beim Rostock-Spiel, das muss man auch erwähnen. Ja, und dann kam am Dienstag dann die Rückblende auf das Spiel in Rostock. Und man liest das so. Ist nicht, Punkt ist nicht das Einzige, oder das Spiel ist nicht das Einzige, was wir verlieren, als Überschrift.
Ja, richtig, richtig.
Und dann der Trainer ist zurückgetreten. So. So, okay, jetzt haben sie erst den Co-Trainer verloren, jetzt den Trainer. Okay, die Begründung finde ich gar nicht, also die finde ich sehr, sehr spannend, weil Norbert Pascha hat gesagt, also es klang so ein bisschen so, dass die Spieler bei ihm sich zu wohl fühlen und immer wieder verstecken und nicht die Leistung bringen. Und er zieht quasi daraus die Konsequenz, dass er sagt, er kann die Spieler nicht mehr, er kriegt die Spieler nicht mehr dazu, dass sie rennen quasi.
Ja, der kriegt sie nicht mehr aus der Komfortzone raus, glaube ich, ne? War die
Genau.
Aussage, ja.
Und finde ich, glaube ich ihm auch. Das ist eine ehrliche Einschätzung. Das ist ein, man hört immer wieder, dass er gilt als durchaus Trainertalent, er ist aber beliebt bei Spielern auch. Ich glaube, er wird noch eine gute Trainerkarriere haben. Und ich glaube ihm auch, wenn er das sagt, dass er aus dem Grund zurücktritt. Also das ist eine ehrliche und eine respektable Entscheidung, finde ich. Ich denke auch nicht, dass er lange ohne Job bleiben wird, weil sobald irgendwo in der Oberliga was wackelt, wird er Kandidat sein, bin ich mir sehr, sehr sicher.
Hamburg.
Wäre so ein Kandidat, an den ich auch spontan denken würde, wenn Hamburg nicht bald mal aus dem Quark kommt, ja.
Ja.
Aber ja, jedenfalls sucht man jetzt in Braunlage natürlich auch erstmal Trainer. Ich glaube, Co-Trainer werden sie erstmal nicht mehr besetzen. Bernd Wohlmann wird jetzt erstmal interimsmäßig wahrscheinlich an der Bande stehen. Der Sportmanager, der das ja auch kann. So ist es ja nicht. Aber es ist schon immer was Neues. Man sucht dann auch natürlich noch neue Spieler. Und ja, also es wird keinen eigenen Braunlage-Podcast von uns geben, aber ich denke, Braunlage könnte durchaus in Zukunft öfter noch mal eine Rolle spielen, weil ja, spannend ist es. Es ist manchmal auch ein bisschen traurig, aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass sie die Saison irgendwie noch zu einem positiven Ende führen können, weil eigentlich haben sie durchaus interessante Grundlagen.
Jawohl. So, jetzt wolltest du den Punkt unbedingt tauschen, damit ich Eigenwerbung machen kann.
Genau. Du hast
Ja.
davon mehr Ahnung.
Naja, McQueen, bist du ja eigentlich prädestiniert dafür, weil immer wenn du Berlin eingeschaltet hast, hat McQueen ein Tor gemacht. War das nicht so?
Ja, das war letzte Saison so. Ich glaube, dass irgendwann gegen Ende der Saison gab es eine Ausnahme, aber ansonsten hat er wirklich in jedem Spiel, was ich von Berlin gesehen habe, hat er getroffen, ja.
Ja, und jetzt schaltest du nicht mehr ein, Berlin. Toll.
Mittlerweile, also momentan schalte ich sie, ich habe es noch nicht einmal gesehen diese Saison, ja.
Naja, gut. Ja, der Malte und ich. Wir haben uns quasi ein kleines Design überlegt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Es gibt in Berlin diesen Hashtag God Save McQueen. Und ja, wir hatten uns überlegt, wie können wir das denn mal schön darstellen? Und da gibt es jetzt halt ein Shirt und ich weiß gar nicht, also in diesem Shop von Spreadshirt, da gibt es irgendwie alles. Wir hatten da das Design
Der
halt hochgeladen.
ärmellose Babystrampler
Ja,
aus
Baby.
Bio-Qualität.
Ja, ist doch super, das kannst du kompostieren hinterher. Musst du das Baby vorher rausnehmen, aber.
Ja, aber auch das kann man kompostieren.
Ja, und genau, da haben wir quasi ein Design entwickelt. Da gibt es quasi einen Konterfei von Jamie mit einer Krone auf und dem Haarschnitt der Queen mit dem Hashtag God Save McQueen. Wir werden das verlinken. Ihr könnt euch gerne so ein Shirt bestellen, wenn ihr es cool findet. Wir fanden das ganz witzig.
Also ich werde
Und
mir eins bestellen, auf jeden Fall. Unter Garantie.
wir kriegen da auch gerade irgendwie ziemlich guten Zuspruch aus Berlin. Also heute wurden wir extrem gefeiert in diesem Eisbären Live-Podcast. Ich weiß gar nicht, was die machen. Irgendwie da auch eine Stunde irgendwie über Facebook quatschen. Und die sind wohl auch sehr nah am Team. Also Jamie muss demjenigen, der das moderiert oder der den Podcast macht, auch irgendwie gezeigt haben. Und der hat sich voll gefeiert. Also wer das mal hören möchte, Eisbären Live, so Minute 24 oder sowas ist das. Müsst ihr euch mal reinziehen. Ja, fand ich cool. Mal gucken, irgendwie, vielleicht haben wir ja mal irgendwas für unsere Hörer davon, aus der Kollektion.
Ja, ich finde es eine super Sache. Also man kann auch mal ein bisschen Humor zeigen, finde ich. Und ja, Jamie für uns war er sowieso überragend. Viele waren ja skeptisch, als er nach Berlin ist, aber er hat ja auch dort gezeigt, wie wichtig er sein kann, auch gerade von der Einstellung her. Er ist ja kein Schönspieler, sondern er hat ja wirklich mit Einsatz überzeugt in Berlin. Und ich glaube, er wird auch zu Recht gefeiert deshalb.
Ja, denke ich auch. Und das Geile ist ja, er kennt die Kollektion auch und er feiert sich jetzt auf die Kollektion. Also er kennt natürlich auch das Bild, weil wir hatten das ja vor einem halben Jahr schon mal. Wer sagt, ach, das kenne ich ja schon, das hattet ihr ja schon mal alles und das steht ja auch schon im Forum. Ja, hatten wir. Wir hatten auch von Jamie quasi das mündliche Okay, dass wir das machen dürfen. Ja, mündliches Okay reicht solchen Shops halt einfach nicht aus. Sobald da eine Person drauf zu sehen ist, die noch nicht 10 Jahre tot ist oder länger, ich weiß gar nicht, darf man das Bild halt nicht einfach so benutzen und verletzt könnte gegebenenfalls Persönlichkeitsrechte haben. So, und jetzt haben wir uns eine Unterschrift geholt, mal nicht auf dem Trikot von Jamie, sondern auf einem Stückchen Papier und haben das eingereicht und jetzt ist alles safe. Also die Kollektion, ihr könnt bestellen, was ihr wollt. Das wird auch auf jeden Fall ausgeliefert. Und ich denke, bei Spreadshirt hat man eigentlich auch eine ganz gute Qualität davon. Also da haben wir halt quasi, die haben wir als unseren Host benutzt.
Ja, man hat auch immer eine gute Auswahl zum einen an Produkten, aber auch an Größen, finde ich auch immer wichtig. Und ja, ist auf jeden Fall spannend. Also ich werde auf jeden Fall auch zuschlagen. Lustige Sache. Und wie gesagt, mit Jamie trifft es da auf jeden Fall den richtigen.
Ja. Gucken wir mal, was da noch kommt. Also Malte und ich, wir haben schon ein paar Ideen noch. Wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber vielleicht wird das ja noch ein zweites Standbein.
Okay.
Nein.
Ich bin gespannt.
Ja, das kann es auch sein.
Dann könnt ihr schon mal als Sponsor auftreten für den Connection Podcast.
Das ja sowieso. Also das ganz ehrlich, ich denke mal, ein Teil, wenn wir wirklich mal Erlöse damit erzielen, du machst ja damit nicht wirklich einen Markt. Darum geht es auch gar nicht. Es geht einfach darum, dass Leute mit coolem Zeug rumlaufen können. Und wenn da was hängen bleibt, dann wird es natürlich in Connection investiert.
Ja, ich meine auch gerade, also ich finde ja wirklich, dass man mal was Lustiges tut. Sowas traut man dann halt. Okay, Bad One würde ich es noch zutrauen. Das ein bisschen Augenzwinkern.
Ja.
Aber ansonsten ist ja Fanshop-mäßig oder fanmäßig ist ja oft der gleiche Einheitsbrei, den viele Teams da anbieten. Und ja, da ist ein bisschen was Humorvolles, finde ich dann doch echt schon eine angenehme Abwechslung.
Jawohl. Gut, dann haben wir bald alle God Save McQueen Shirts. Jamie selbst will natürlich auch eins haben. Das kriegen wir hin. Und kommen wir ja sonst noch zum anderen üblichen Werbeblock. Ihr könnt uns gerne anschreiben bei Twitter @connection. Ihr könnt uns auf unserer Facebook-Seite was posten, facebook.com/connection. Da müsst ihr unbedingt auch, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, mal vorbeischauen. Wir teilen jetzt auch ab und zu mal Fotos oder sowas. Ja, im Forum natürlich könnt ihr uns auch anschreiben. Unter jeder Folge besteht die Möglichkeit zu diskutieren mit uns, wenn wir auch mal Müll erzählt haben. Feedback kriegen wir ja eh nicht.
Ja, ist doch gut. Dann halt nicht.
Ja, dann machen wir einfach so weiter. Dann müsst ihr mit dem Müll halt leben. Nein, Müll ist ja vielleicht übertrieben, ist böse gesagt. Da müsst ihr mit dem leben, was ihr kriegt. So, Punkt. Und ja, nee, jetzt hast du noch was?
Nö, eigentlich nicht.
Eigentlich nicht. Dann bedanke ich mich bei dir, wie immer. Und
Immer wieder gerne.
freue mich schon auf nächste Woche mit dir.
Genau, so machen wir's.
Ciao, Nils.
Jo, ciao.